All right, and now let me introduce to you.
Ja, hallo.
Benjamin Broersma, who
willkommen zur deutschen Übersetzung von dem Talk. Wie Wahlmaschinen versagen können oder wie Wahlsoftware versagen kann. Und er wird sprechen über die Wahlsoftware in den Niederlanden, die aus Deutschland gekauft wurde. Und er spricht über seine Erfahrungen von mehreren Wahlen und über die Software, an der er mitgearbeitet hat. Bitte ein Applaus für Benjamin. Also 844 Tage, 5 Wahlen und 6 Software-Zwischenfälle. Erstmal, ich arbeite immer noch für das Innenministerium, aber alles, was ich hier sage, sind nur meine eigenen Meinungen und es gibt nicht die Meinungen meines Arbeitgebers wieder, des Innenministeriums. Ich wurde nicht bezahlt für die Reise. Und ich mache das hier in meinen freien Tagen und das ist der legale Disclaimer. Das ist das Profil von meiner Anstellung bei der Regierung und ich hoffe, dass ich das Konfetti da lassen kann am Ende des Talks. Und ich will dann etwas über den Hintergrund erzählen von Wahlmaschinen in den Niederlanden und die Software ist OSW 2020 und meine Erfahrung mit dem Wahlvorstand, mit der Wahlleitung, darüber rede ich und meine Erfahrung auch nach meiner Anstellung in diesem Bereich und von der Zukunft. Die niederländische Verfassung hat etwas zu sagen über das Wahlsystem. Wir haben ein Verhältniswahlrecht, das ist sehr schön und die Stimmabgabe sollte geheim sein und alles Weitere ist in einem Gesetz geregelt. Einige Details zu den Wahlen. Es gibt Parteienlisten und die haben eine verhältnismäßige Repräsentation. Und es gibt 20 Wahlbezirke. Und die Parteien können auch mit derselben Liste in allen Distrikten, in allen Wahlbezirken antreten. Und es ist viele benutzen keine verschiedenen Listen. Wir benutzen das Dehond-Höchstzahlverfahren für Wahlen mit mehr als 19 Sitzen. Und wir benutzen den größten Rest für Wahlen mit weniger als 19 Sitzen. Und ein Sitz ist die Schwelle für Nationalwahlen. Und es gibt viele Variablen und Parameter in der Software und wir benutzen heutzutage wieder Papierstimmzettel und die können ziemlich groß werden. Und wir haben auch Briefwahl, aber nur für Leute, die im Ausland wohnen und in den nationalen Wahlen abstimmen. Es gibt am Dienstag es gibt mehrere Länder, die am Mittwoch wählen und Niederlande sind ein Land davon. Und in den Niederlanden gibt es eine Geschichte mit elektronischen Wahlcomputern. Und wir haben hier diese NEDAP-Maschine, die man hier sehen kann. Und Rob und Willem haben die international bekannt gemacht. Und die haben dann einen schlecht spielenden Schachcomputer daraus gemacht. Und es wurde verboten. Ich habe da vor einiger Zeit schon drüber gesprochen. Es gab verschiedene Gründe, warum das verboten wurde. Aber was wir zum Beispiel gefunden haben, ist, dass die Maschinen einfach die Vertraulichkeit der Stimmabgabe verletzt haben. Und es gab einen Detektor für die Christdemokratische Partei. Und das kann man schon von Weitem sehen, für welche Partei Leute abgestimmt hatten. Und es wurde zum Glück verboten. 2009 wurde die zum Glück schon verboten. Aber das Verbot dieser Maschine, man wollte dann als Ersatz wenigstens Stimmsoftware haben, um die Stimmen zählen zu können. Und diese heißt OSV, also Wahlunterstützungssoftware und wurde 2009 erstellt und wurde für 10 Jahre benutzt bis 2019. Und es gibt eine Liste von rechtlichen Anforderungen für diese Software. Die sollte für alle Wahlen einsetzbar sein und ein Missbrauch sollte ausgeschlossen sein, sollte Open Source sein. Aber das muss nicht unbedingt immer alles Open Source sein, wenn es nicht geht aus irgendwelchen Gründen. Offene Standards sollten benutzt werden, sollte auf verschiedene Betriebssystemen benutzbar sein, einschließlich Open Source Betriebssystemen. Und die Software sollte auf Integrität überprüft werden. Und das sind eigentlich gute Regeln. Und ich weiß nicht, was deutsche Regelungen sind, aber ich glaube, die Deutschen machen das gar nicht. Und die Standards, die benutzt werden, ist hier EM, Election Markup Language, und ist ein XML-basierter Standard. Und NL ist natürlich für die Teile, die nur in den Niederlanden verwendet werden. Und es gibt einen zusätzlichen Namespace für spezifisch niederländische Informationen. Und diese Dateien können durchaus bis zu 50 Megabyte groß werden, ohne Leerzeichen für nur eine Wahl, aber die lassen sich sehr gut komprimieren. Und die Zahlen sind hier mit der Hand reingeschrieben und von Hand gezählt im Wahllokal, und später wird daraus dann dieses XML gemacht. In 2012, lange bevor ich gearbeitet habe für den Wahlvorstand, haben wir eine Software gemacht, um das zu visualisieren, die Wahlergebnisse für die verschiedenen Parteien. Und wir haben wirklich viele Daten ausgewertet und geparst und haben dann auch offizielle Daten ausgewertet. Und 2014 wurden die Ergebnisse dann auch öffentlich zugänglich, leichter. Und wir haben herausgefunden, dass nicht viele Leute diese EML-Daten gepasst haben. Das ist ein etwas seltsames Format und Leute mögen XML irgendwie nicht und die Dateien sind groß. Und wir haben viele Fehler darin auch gefunden und geflippte Bits und falsches Encoding und solche Sachen. Wir hatten schon mal Kontakt mit dem Wahlausschuss und haben gesagt, bitte macht mal eure Dateien heil. Aber 2017 gab es Probleme mit der Software, denn die Software ist eine Software, die Dokumente erzeugt. Und diese Dokumente können ziemlich groß werden, mehr als 100 Seiten. Und das ist eine Unterstützungsfunktion. Und es gibt mehr als 10.000 Wahllokale bei landesweiten Wahlen. Und man muss diese handgeschriebenen Zettel. Und es gibt 350 Städte, das war ein bisschen mehr, aber die wurden zum Teil zusammengelegt, ist etwas weniger jetzt durch die Grenzneuziehung. Und diese Städte tippen dann diese Daten in die Software ein, übertragen die in Software, und dann entsteht diese große XML-Datei, tun die in einen USB-Stick und senden das dann in die Wahlbezirke. Und einige Hacker haben gesagt, die Software ist nicht so gut, wie sie sollte. Es gibt eine Security-Probleme und Cross-Scripting. Und alle guten Good Practice werden nicht wirklich durchgesetzt. Die guten Techniken, wie man das machen sollte, wie Airgapping zum Beispiel. Und die sind an die Presse gegangen und es gab viele Fragen, und der Minister hat dann die Maschinen kurz vor der Wahl verboten. Und dann hat der Wahlausschuss gesagt, wir können wirklich die Wahlen nicht wirklich machen ohne diese Software. Das heißt, der Minister hat das Verbot wieder zurückgezogen, hat aber dann den XML-Transfer auf USB-Stick verboten. Und ein Wahlbezirk hat wirklich ein großes Problem gehabt. Und die haben wirklich 10.000 oder 9.000 Stimmen irgendwie vergessen, denn die haben die Daten nur teilweise eingegeben und haben die zusätzlichen Überprüfungen nicht wirklich alle gemacht. und es wurde nicht die gesamten Daten veröffentlicht und das war wirklich ärgerlich, denn ich habe immer noch diese grafische Visualisierung gemacht und Fox IT Security Firma hat einen Pentest gemacht und haben das veröffentlicht und das war wirklich nicht gut. Und der Fox IT Chef ist später Mitglied des Wahlausschusses geworden. Und er fand das wirklich so wichtig, was er herausgefunden hat, dass er da mitarbeiten wollte. Und das war gut. Und das, denn jetzt sitzen Nerds mit in diesem Ausschuss. Und sie haben einen Nerd mit einem Nicht-Nerd ausgetauscht. Und ja, das war gut. Und dann habe ich bei Open State gearbeitet in 2018. Und die haben diese Daten alle angeguckt und ausgewertet und es sind keine zentralisierten offenen Daten, sondern diese Gruppe hat das dann gemacht und ich war so genervt von diesen Daten, die verfügbar waren und wir hatten mindestens 10 Leute und auch eine Zeitung war mit dabei und wir sind zu all den Seiten von den einzelnen Städten und Gemeinden gegangen, die der lokale Wahlausschuss dort veröffentlicht hatte und haben alles zusammengekratzt. Und von jeder Stadt und jeder Gemeinde haben wir das gefunden, die ihre Informationen online hatten. Und wir haben wirklich die Ergebnisse schneller veröffentlichen können als der landesweite Wahlausschuss. Also konnte ich schöne Bilder machen und die Zeitung hat das schön veröffentlichen können. Es waren alles öffentliche Daten. Aber natürlich sollte das auch die Nichtregierungsorganisationen das nicht machen müssen. Und dann war Covid 2020 und in meinem Vertrag stand, der Vertrag konnte nicht verlängert werden und ich habe einen neuen Job gesucht und habe das alles auf Twitter veröffentlicht und habe abstimmen lassen, welchen Job ich nehmen sollte. Und Leute haben für den Wahlausschuss gestimmt und habe dann angefangen, für den Wahlausschuss zu arbeiten. Und für 844 Tage habe ich, 4,5 Jahre habe ich für die gearbeitet, 2,5 Jahre. Und da gibt es 5 Wahlen mit Sternchen. Also eigentlich gab es noch mehr. Es gab auf einer Insel auch eine Wahl, aber die haben diese Software nicht benutzt. Aber es gab mindestens 6 Zwischenfälle durch Softwarefehler und es gab mehr durch Softwaremissbrauch. Und die Inselwahlen, die Niederlande sind etwas kompliziert. Wir haben ein Königreich, wir haben die Niederlande, wir haben die europäischen Niederlande, wir haben die nicht-europäischen Teil und dann gibt es Holland. Und der Wahlausschuss für die Niederlande ist für die Niederlande zuständig, aber die Software wird nur in den europäischen Niederlanden benutzt. Also es gibt immer den Witz, dass man zu den Überseegebieten geht, um die Software dort zu implementieren, aber das ist nie passiert.
Also wenn man die Wahlen kennt, dann kommt es darauf an, dass man JavaScript kennt. Viele Entwickler denken, dass sie JavaScript kennen, aber sie verstehen nicht wirklich Clojure-Statements ähnliches. Viele Wahlen haben das ähnlich. Viele Menschen denken, sie kennen das, aber wenn du anfängst, für einen Wahlausschuss zu arbeiten, dann findest du heraus, dass du es nicht wirklich verstanden hast. Ich hatte mich gewundert, warum der Wahlausschuss 10 bis 15 Mitarbeiter braucht, die auf einer Webseite gelistet sind. Und wenn ich dazu gekommen bin, waren es eher so 20 bis 30 Mitarbeiter. Und ich habe verstanden, dass das wirklich nur eine Minimalbesetzung ist. Und man braucht wirklich mindestens 3 Monate, um richtig zu verstehen, was die Wahlen sind. Eher so Richtung 6 Monate und welche Prozesse alle da dran hängen. Also ist die Software nicht nur für die Auszählung benutzt, sondern auch für die Erstellung der Wahlzettel und andere Prozeduren. Wenn wir also zur Software gehen, dann gibt es da 3 Teile. Erste politische Partei, die es benutzen, um ihre Kandidatenlisten zu erstellen. Sie haben eine EML-Liste, die dabei rauskommt und viele andere Dokumente, die alle unterschrieben werden müssen. Viele der Kandidaten müssen wirklich einmal eine Signatur draufsetzen, dass er oder sie auf dieser Liste sein wollen, in genau dieser Reihenfolge, brauchen eine Kopie ihres Personalausweises und so weiter. Und dann auf einem magischen Tag ist der Nominierung, gehen die Leute zur Management-Entität und übergeben das, den ganzen Papierstapel 6 Wochen vor der Wahl. Und dann sagt die Wahlentität, da fehlt eine Unterschrift, dann nehmen wir den Kandidaten raus oder dann fixen wir das innerhalb von 2 Tagen. Und dann erstellen sie einen Wahlzettel, wo es auch eine E-Mail gibt und mit einer Liste sämtlicher Kandidaten, inklusive der Adressen, die nicht öffentlich sind, eine Wahldefinition, wie viele Parameter innerhalb der Wahl vorhanden sind, und dafür gibt es auch unterschiedliche Parameter. Und dann gibt es noch den Teil, den ich nur vorher gekannt habe, die Bekanntgabe der Ergebnisse oder die Evaluation dafür. Das beinhaltet das Zählen der Stimmen und die Auswertung am Ende. In dieser neuen Software gab es ein paar Verbesserungen, die gegenüber der alten gemacht wurden. Es waren vorher einzige Anwender für die GUI. Zumindest für die 2 Teile der Software. Und es wurde eine Web-Software, die von mehreren Benutzern benutzt werden kann. Es hat HTTP benutzt, jetzt ist selbst signierte HTTPS genutzt. Die Hashcodes kann man nicht mehr auswählen. Statt SHA-1 benutzt es jetzt SHA-2-Verschlüsselung. Und für die Analyse der Ergebnisse gab es vorher ein AirGap. Und jetzt ist das Ganze mit dem Internet verbunden. Es gab vorher keine Rollendefinition. Leute konnten einfach zugreifen. Und jetzt wurden auch sämtliche Rollendefinitionen noch einmal signiert. Also die Bestimmung der Wahlergebnisse. Ich weiß nicht, ob die Leute gesehen haben, den Vortrag vor ein paar Tagen. Die Niederländer haben die deutsche Wahlsoftware gekauft, die gemacht wurde von EVU, aber dann von der Boot-Gruppe übernommen wurde. Das ist der längste Dateiname, den ich da drin gefunden habe, der schon ziemlich lang ist. Ich werde nicht meine eigene Meinung über diesen Source Code an dieser Stelle zum Besten geben oder Boilerplate-Code. Aber es gibt einen Typen, der Programmer Dude heißt und der den verfluchtesten Java-Code jemals ever gefunden hat. Und da gibt es ein paar interessante Aspekte davon drin. Es ist eine neue Software, aber da sind einige alte Seed-Berechnungen-Teile mit drin, was immer noch aus der alten Software gekommen ist. Es war also nur der Umgebungsteil, also die Optik, die neu war. Das war allerdings das war eigentlich ganz gut, dass sie den alten noch benutzt haben. Es gibt nämlich eine formelle Beschreibung des Ganzen, was ungefähr 50 Seiten lang ist. Das Ganze wurde dann auf einer Meta-Beschreibung, mathematische Beschreibung, die ungefähr 150 Seiten lang ist, beschrieben. Und das will man vielleicht nicht alles neu machen oder einfach zufällig damit arbeiten und gucken, was da rauskommt. Also war das vielleicht eine ganz gute Sache. Also 6 Wochen vor der Wahl selbst, der Source Code wurde veröffentlicht, wie es dem Gesetz nach vorgeschrieben ist. Es sollte eine externe Verifikation geben, auch dem Gesetz nach. Und weil die 2017 Wahlen nicht ganz problemlos waren, hat der Wahlausschuss auch sich für einen öffentlichen Pentest entschieden. Das ist nicht notwendig, sie haben sich trotzdem dafür entschieden. Ist ganz nett. Das Problem ist, wir hatten wenig Zeit, denn du kannst nicht wirklich die Softwareveröffentlichung wegen Wahlen verschieben. Wir hatten also die städtischen Wahlen. Das waren nur 4 Wahlen, die stattfanden. Ich bin da hingekommen, habe im September gearbeitet. Der Prozess war schon voll im Gange und ein Teil der Software war dementsprechend schon ausgeliefert. Innerhalb von einem Monat wurde der Rest der Software geliefert. Es gab extra Covid-Bestimmungen, aber das hat nicht die Software beeinträchtigt. Es gab kleine Fehler mit Dokumenten. Männlich, weiblich war ein bisschen vertauscht. Okay, das war jetzt vielleicht immer noch schnell korrigierbar. Wir hatten ein größeres Problem. Wir haben nur wirklich nur 1 Woche vor der Wahl rausgefunden. das ist die generische Konfiguration, dass dort ein Parameter gefehlt hat, und zwar die Präferenzschwelle. Denn es gibt auf der Liste einen Parameter, aber wenn viele Menschen für eine Person abstimmen und du bist zum Beispiel ganz am Ende auf der Liste, aber mehr als 50% der Leute für dich abgestimmt haben, dann kommst du an den kompletten Anfang der Liste. Es gibt dafür einen Parameter, und der sollte auch in dieser Software mit drin sein. War er aber nicht. Das Ergebnis war also, dass alle der Abstimmungen ungültige Ergebnisse gehabt hätten. Denn das wäre in jeder örtlichen Wahl vorgekommen, für jede Partei. Es gibt immer normalerweise eine populäre Person, die entsprechend so weit oben landet. Das mussten wir einmal ausbessern, aber es war relativ nervig. Denn wenn man Systeme patcht, die nicht angebunden sind, dann wurde die Software über verschlossene und versiegelte DVD ausgeliefert. Und wir haben die DVDs einmal getestet, ob sie auch wirklich die Software enthält, indem wir die zufällig ausgewählt und geöffnet haben. Also haben wir die örtlichen Behörden einmal darum gebeten, einmal die Daten zu senden, zu patchen, neu zurückzuschicken. Und was wir daraus gelernt haben, ist, volle Integrationstests zu machen. Denn wir hatten die alte Software, die dieselbe Konfiguration gemacht haben, benutzt haben und hatte viele Anwendungsfälle. Und die haben auf den alten Tests funktioniert, aber nicht wirklich bei den neuen. Von dem Tage an haben wir alle XML-Dateien verifiziert, die bei uns rein und rausgegangen sind. Denn vor allem, wenn wir sie validierend haben, dann wäre uns das früher aufgefallen. Und diese neue Validierung war jetzt auch ein neues Feature für die neue Software, die wir nochmal validiert haben. Das wurde nicht von der externen Verifizierung gefunden, weil es nicht innerhalb dieses Moduls war. Es war allerdings vorher drin. Das ist allerdings eine komische Situation. Dann hatten wir unsere Allgemeinwahlen in 2021. Während die Allgemeinwahlen im März stattgefunden haben, muss man natürlich ein bisschen vorher wieder die Software verteilen, und ein Teil der Software muss im Dezember verteilt werden, vor Weihnachten. Das ist so ein bisschen die Deadline, die wir uns selbst gesetzt hatten. Aber dieses Modul benutzt komplett XML, aber dieses hat es interessanterweise nicht wirklich getan. Habe ich in meiner zweiten Woche herausgefunden. Sie haben das EML zu JSON verändert und auf Deutsch geändert, deutschen JSON, und hatten keine Spezifikationen dafür und hatten ein paar Informationsleaks innerhalb des Dokuments. Wenn du Kandidaten hinzugefügt hast und entfernt hast, die waren irgendwie dann trotzdem da drin. Und es war nicht wirklich, dass sie gesetzeskonform waren, denn die initiale, ursprüngliche Idee war, dass die Software in der Cloud irgendwie ausgeführt werden sollte. Und wenn sie in der Cloud ausgeführt worden wäre, dann würde es keine Veränderung der Daten geben, denn sie wären ja alle in der Cloud geblieben. Und deswegen werden die XML nicht verändert. Und wenn man Sachen in der Cloud ausführt, mit Social Security Zahlen haben sie am Ende nicht gemacht, aber sie haben am Ende trotzdem eine JSON behalten, was nicht wirklich gesetzeskonform war. Aber in diesem Zeitdruck konnten sie die XML nicht wirklich erzeugen. Das Witzige dabei ist allerdings, bevor ich von denen angestellt worden war, vom Wahlausschuss, haben sie gefragt, warum willst du den Job eigentlich haben? Funktionaler Administrator der Software, also du wirst nicht wirklich programmieren. Aber ich habe mir gesagt, ja, vielleicht kann ich das Ganze ja patchen. Nein, das wirst du nicht brauchen. 3 Monate später hat er gesagt, okay, ich glaube, es ist, glaube ich, das Beste, wenn du denen die Software jetzt lieferst.
So it is.
Das habe ich also gemacht. Also habe ich einen VDP EML Converter ausgeliefert, nicht diesen ganzen den zentralen Code, aber doch einen sehr großen essentiellen Teil habe ich geliefert. Musste 20 Jahre lang kein Java-Mess schreiben und habe irgendwie ein paar sehr schräge Exceptions bekommen. Ich konnte es aber nicht ändern, denn ich konnte die Teile, die nicht in meinem Modul waren, ja nicht ändern. Also musste ich verrücktes Casting machen. Hat mir so einige Nächte im Dezember gekostet. Wir haben es aber vor Weihnachten ausgeliefert und der Lieferant fragte mich, aber dieser Code ist nicht richtig getestet. Da hatten sie recht. Und sie haben gesagt, ja, mach einfach nur so ein Catch-Throwable und das sollte doch funktionieren. Also haben sie es ausgeliefert.
Ja, und bei der landesweiten Wahl im Januar und Februar 2021 hatten wir einige Vortests gemacht und einige Abstürze und ein Ländercode CW war nicht richtig zugewiesen. Und wir hatten 2 bis 3 neue Versionen pro Woche. Und jetzt muss es aber richtig sein, oder? Wir haben jetzt alle Bugs gepatcht, oder? Und wir hatten fast einen Denial-of-Service-Attack mit 41 Parteien und 20 Wahlbezirken, insgesamt 1200 Kandidaten. Und die Software konnte nicht wirklich damit umgehen. Und etwas anderes Schönes ist, wir haben eine Registrierung für die Persons API und die kostet Geld. Und der deutsche Lieferant war etwas überrascht. Und ja, wir haben dieses System und manchmal machen wir Sachen auf dem Markt und dann haben wir diese API und bezahlen immer dafür. Und ja, das wäre eigentlich interessant, denn wir haben 10.000 von diesen Funktionsaufrufen gemacht und die haben es noch nicht gemerkt bisher. Aber das Seltsamste ist, wir hatten eine Partei mit demselben Namen und derselben Liste, haben ihre Dokumentation 2-mal abgegeben und die Software war darauf auch nicht vorbereitet. Und die Software hat gesagt, du versuchst dasselbe 2-mal zu laden, das muss ein Fehler sein. Aber das war kein Fehler, die hatten noch eine Auseinandersetzung direkt vor dem Tag für die Nominierung, aber es war richtig, aber die Software konnte auch damit nicht umgehen. Und also musste ich deren Files auch noch patchen. Und das ist diese wundervolle Woche der Nominierungen. Das heißt, die Parteien geben diese Kiste ab mit dem Papier und den Unterschriften. Und ganz, ganz viel Papier. Das ist mein Schreibtisch und mindestens 3 verschiedene Computersysteme, vielleicht 4. Ein ganzes Standalone-System, ein nicht angeschlossenes System mit dem Werk verbunden, dann mein Arbeitscomputer mit der E-Mail. Und ich glaube, es die Partei, die haben diesen wunderbaren USB-Schlüssel abgegeben und alles, was da drauf war, war völlig, völlig nutzlos. Es waren keine XML-Dateien und Aber wegen der Patches, die ich gemacht hatte, konnten wir die alte Software parallel betreiben und die alte Software hat dieses juristische Dokument von 772 Seiten erzeugt. Und die neue hatte so Textgruppierungen, Features und haben Daten von einem Kandidaten doppelt angezeigt. Aber der Leiter von dem Legal Team hat mehrere Probleme gefunden in dem Dokument, was generiert wurde. Und um 1 oder 2 Uhr morgens. Und haben wir umgeschaltet auf die alte Software gegen 3 Uhr. Und dann hat es über 1 Stunde gedauert, um das aus dem alten System wieder rauszukriegen. Und es gab noch einige Tests am Ende. Einige Leute haben gar nicht geschlafen. Ich habe ein bisschen geschlafen. Ich bin um 6 Uhr nach Hause gegangen. Und das ist ein Bild hiervon. Und zu Hause habe ich dann gedacht, oh, ich muss immer noch eine Mail schreiben für die Presseveröffentlichung morgen. Also bin ich dann um 7 eingeschlafen, bin um 10 wieder aufgewacht und hatte aus dem Bett den Stream angeguckt. Und es funktioniert alles, habe ich alles richtig gemacht. Ja, das war ein kleines Team. Ja. Und dies war, das war wirklich schlimm. Und wenn wir das Backup nicht gehabt hätten und nicht diesen verrückten Software-Patch noch gemacht hätten, dann hätten wir das, ein falsches Dokument gehabt. Und hatten wir ein Dokument von 800 Seiten, hätten wir von Hand schreiben müssen oder so. Ja, und wenn das verzögert ist, dann das Ausdrucken der Stimmzettel verzögert. Und wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn wir diesen Patch nicht gehabt hätten. Und dann bei den Wahlen im März und der Ronald Prinz hat über die Wahlen geschrieben, über die Hackbarkeit der Wahlen. Ich glaube, das ist nicht einfach zu hacken. Ich glaube, das immer noch. Aber wir hatten mal wieder eine falsche Konfiguration nach der Neuaufteilung von den Stadtgebieten. War einer der falschen Provinz zugewiesen worden. Und das war in 2019, aber es ist nicht gepatcht worden und die haben es vergessen oder so. Das hätte konfigurierbar sein sollen, aber es war nicht. Es war hart codiert. Also mussten wir nochmal eine neue Softwareversion ausliefern. Und wenn man eine DVD schicken will, muss man sie brennen und per Boten schicken lassen. Und dann war noch was anderes Nettes. Ich glaube, ein Programmierer hatte dann auch den Code auf GitHub geladen und hatte gesagt, das wäre jetzt Public Domain, Creative Commons Zero. Und die Webseite ist Creative Commons Zero. Und das war richtig. Also haben wir noch eine Lizenzdatei erzeugt. Und er hat auch gesagt, die Website hat eine Policy for the National Security Service Center und jetzt machen wir noch ein Security.txt und schreiben die Disclosure da rein. Aber das Problem war, dass wir das trotzdem dann auch noch veröffentlichen mussten. Also, ja, also benutzen wir noch Math Random. Und jemand hat sich beschwert über die Airgap-Überprüfung, dass es wirklich nicht am Netz ist und dass das nur alle 5 Minuten war. Und um den XML-Transfer zu ermöglichen, hat unser neuer deutscher Lieferant eine rohe Base64 RSA-Implementation gemacht und wir haben das etwas geändert und einige andere Standards verwendet. Und es gibt eine Plattform für den Public Key und eine Plattform für die signierten XML-Dateien, das über ein privates Regierungsnetzwerk lief. Und dann haben wir auch noch einige Probleme gefunden in den Dateien für die einzelnen Bezirke und Distrikte. Die Gemeinden müssen ihre Software auf dem Computer installieren, die einzeln administrierte Computer dafür haben. Das heißt, man kann die nicht auf den normalen Computersystemen installieren und dann mussten sie das wirklich in einem Safe sicher verwahren. Und natürlich hat man dann eine leere Batterie für die Echtzeituhr und dann muss man die Daten wieder von Hand eingeben. Und zum Glück habe ich nicht jetzt nach den Wahlen oder ein Jahr später das hätte alles durcheinander gebracht. Und einige Gemeinden haben den falschen Wahlbezirk eingetragen und das mussten wir dann auch noch fixen. Und es gibt eine Gemeinde, die heißt Nürnen, Gerven en Nederwetten und die haben es wirklich gemacht. Sie haben ihren Wahlkreis ausgewählt und am Wahltag haben sie versucht, das zu korrigieren und den richtigen Namen eingetragen. Und dann haben wir diesen Fehler bekommen. Und diese Gemeinde, der Gemeindename enthält wirklich ein Komma und dann crasht die Software. Und eigentlich sollte man das auch escapen können, aber Das war jetzt wirklich auch vielleicht mein Fehler oder teilweise mein Fehler. Das heißt, das wäre kein Problem gewesen, wenn wir einfach wirklich ganz normale Base64 benutzt hätten. Aber wir tun jetzt auch noch Metadaten rein, aber natürlich muss man dann so ein Komma escapen. Und ich habe das dann etwas überwacht mit Bash-Script, wie die Wahlergebnisse reinkamen. Und dann hatten wir keinen Fehler, also nicht Fehler. Und ich weiß nicht wirklich, ob das bei dieser Wahl passiert ist oder das Jahr danach. Aber ich glaube, es war, glaube ich, während der landesweiten Wahlen. Und dies ist kein Fehler. 1 plus 2 plus 3 gleich 5. Das ist kein Fehler, das soll so sein. Denn Papier ist das Entscheidende. Und wenn das Papier zweimal digitalisiert wird, dann hat das generierte Dokument eben 1 plus 2 plus 3 gleich 5. Das heißt, das ist kein Bug, kein Fehler, aber es ist trotzdem sehr nervig. Und es gibt jetzt deutlichere Warnungen für sowas.
Dann kam das größte Problem. Das ist wirklich das Ding, was du gar nicht haben willst. Die Gemeinde hatten einige ihrer Wahlstationen nicht in den Ergebnissen drin gehabt. Das war echt der Schlimmste. Wir hatten dabei, wegen der XML-Dateien, hinterher allerdings detektieren, dass das Ganze passiert ist. Die Ergebnisbereiche waren einfach komplett leer. Und wir konnten es aber trotzdem detektieren mit einem Expert. Anscheinend gab es auch ein paar Performance-Probleme in ein paar größeren Gemeinden, die mehr als 200 Wahlstationen hatten. Und sie haben einfach zu schnell geklickt. Und die Software konnte nicht schnell genug damit umgehen. Deswegen waren da so leere Ergebnisse, leerer Kram drin. Das haben wir auch gefixt. Denn das war auch nicht wirklich, was wir haben wollten. Also einen Tag vor der Wahl habe ich nochmal geguckt, ob alle Gesamtsummen stimmen. Ein paar Stunden vorher. Die XML-Dateien haben wir wiederum nochmal neu publiziert. Das hat also alles gepasst. Dann hatten wir die Gemeindewahl nochmal im selben Jahr nochmal, ne? Denn Wahlen passieren regelmäßig, aber es fällt einem einfach nicht auf. Es sind irgendwie zwei jedes Jahr. Es gab also eine Neuaufteilung der Wahlen, vier neue, vier Gemeinden. Wir haben ein paar Bugs gefixt, irgendwie Code nochmal signiert. Dann hatten wir die Gemeindewahlen im März, dann die Allgemeinwahlen und dann nochmal in Amsterdam, wo es nochmal neu aufgeteilt wurde. Es war an einem normalen Tag. Wir waren wirklich schnell mit den Wahlergebnissen. Ich habe ein paar manuelle, eine Plattform dafür entwickelt. Wir hatten allerdings noch ein Problem dabei. Ich habe diese Plattform also erstellt, wo sie die Ergebnisse hochladen konnten. Denn das waren nicht die Ergebnisse, die als Wahlergebnisse benutzt wurden, weil die Gemeinden es selbst gemacht haben, aber damit es publiziert wurde auf der Webseite. Und ich habe die veröffentlicht, zu dem Zeitpunkt veröffentlicht, als sie reingekommen sind. Ein paar kamen also rein um 12 und ich habe sie sofort veröffentlicht. Und dann waren die Bürgermeister alle ziemlich genervt, denn sie hatten Presseergebnisse und wollten eigentlich die Ergebnisse bekannt geben. Aber die Medien haben gesagt, ja, aber die sind doch schon lange auf der Webseite. Das war mein Problem. Wir waren zu schnell. Dann gab es die Gemeindewahlen nochmal. Nochmal eine neue Aufteilung, Sitzeverteilung. Und meine finale Codebeitrag ist an dieser Stelle passiert. Es war immer noch Airgibt. Es war nicht dieser Code, der war auf Twitter. Und der Programmer Dude hat mir gefeedbackt, hat gesagt, ja, es kann nicht funktioniert, aber ich hatte es ja funktioniert, aber es war nicht standardkonform, aber es hat trotzdem funktioniert, aber er hatte eine bessere Idee und hat WebRTC vorgeschlagen und geguckt, ob man eine öffentliche IP-Adresse hat. Das haben wir letztendlich genutzt. Also danke an den Programmer-Dude. Und wir haben ein bisschen Flow-Dokumentation nochmal angepasst. Dann bin ich ausgestiegen. Warum? Ein paar Gründe. Sie haben einen neuen Server kreiert, cloud-basiert, erstellt von Saitu. Da gibt es einen netten Vortrag zu. Der wurde genannt, das ist ein Zombie, der niemals stirbt. Sie sind ja selbst bankrott gegangen, dann wieder doch nicht. Dann persönliche Gründe. Es gab neue Übergangsmanager. Ich wollte ein Security Officer werden, um zumindest das neue cloud-basierte Ding zu kontrollieren. Wurde mir aber verwehrt, zweimal. Und es gab auch viel Fluktuation von den Mitarbeitern. Und ich war auch sehr nah an einem Burnout. Ich war auch nicht wirklich ein Fan des neuen Gesetzes, was dafür eingesetzt wurde, wie Ergebnisse berechnet werden sollten. Nach der Anstellung gab es also immer noch ein paar Bugs. Das erste war, dass die Stadt Den Haag zu mir gekommen ist. Sie gesagt haben, wir müssen eine Wahl jetzt durchführen ohne offizielle Software. Kannst du uns helfen? Und ich habe also mit einem alten Kollegen zusammen den Leuten in Den Haag geholfen. Denn wir haben es irgendwie geschafft, eine Wahl mit einer anderen Softwareregelung zu machen. Und wir hatten Software dafür. Wir haben ihnen also denen dabei geholfen, haben die Berechnungen von Hand gemacht und hatten sogar ein Chart mit 140 Seiten, wo sie auch die Ergebnisse berechnet haben, zumindest ein Teil davon. Wir hatten wiederum einen Nicht-Vorfall wegen eines Konfigurationsproblems, wo sie eine Datei nicht inkludiert haben. Glücklicherweise war das nicht groß relevant, weil keiner der Kandidaten, die nicht aus den Niederlanden kamen, in der Wahl teilnehmen wollten. Aber es wäre ein entsprechender Vorfall gewesen. Dann haben sie, nachdem ich weggegangen bin, nochmal den Software-Verteilungsprozess geändert. Während der Allgemeinwahlen, also der Snap-Wahlen, die 3 Monate in der Vorbereitung brauchen, haben sie auf der Plattform was geändert und hatten einen Single Point of Failure kreiert. Sie hatten eine einzige Software benutzt mit einem einzigen Warter, der die Daten gewartet hat, das über CDs verteilt wurde. Sie haben daraus 2 gemacht, ist aus meiner Sicht eine schlechte Idee und hoffe, dass sie es beim nächsten Mal nochmal ändern werden. Aber auch wenn wir nicht genau wissen, wann das nächste Mal ist. Und dann gab es einen, der auf Twitter nochmal etwas gefunden hat, was ich eigentlich hätte selbst finden sollen. Denn ich war sehr oft in diesen Installationsdateien und er hat herausgefunden, dass der Installer CICD, also Deployment Pipeline Informationen publiziert hat und auch sogar Details von der Nextcloud, wo der Distributor nochmal seine Dateien abgelegt hatte. Das habe ich leider nicht selbst gefunden. Er hat es gefunden. Er hat eine Responsible Disclosure gemacht. Wir haben es gefixt. Und ich glaube, es war nicht in den 2021er Wahlen, also es ist später dazu gekommen. Jetzt für die Zukunft, dieser cloud-basierte Ansatz, der von Zettel gebaut wurde, wurde letztendlich abgesagt. Das ist eine gute Sache. Und neue Software wird von der Firma selbst entwickelt oder von den Leuten selbst entwickelt. Es wird Open Source gemacht. Nach 10 Jahren werden sie endlich mal den EML-Standard implementieren, weil da viel guter Kram drin ist. Das ist schon mal positiv zu bemerken. Aber jetzt will die aktuelle Regierung ein neues Stimmsystem haben. Das mehr distriktbasiert ist. Das soll schon in der nächsten Wahl benutzt werden. Aber die vorschlagende Partei benutzen dieselbe Liste in allen 20 Distrikten. Also können sie Sachen schon tun, aber sie profitieren nicht wirklich von einem neuen. Das aber zu machen mit einer funktionierenden Software, ja, also Software zum Funktionieren zu bringen, ist relativ schwierig. Und wir sollten aber nicht um die funktionierende Software konzentrieren, sondern wirklich um den Prozess drumherum, dass Sachen signiert werden. Das ist auch die Meinung, die geteilt werden von einigen Softwaremenschen in der Industrie, in der Branche. Und vorzugsweise sollte das Stimmabgabegesetz nicht geändert werden. Das war's.
So, now it's time for questions from the audience.
So, jetzt haben wir noch Zeit für die Fragen aus dem Publikum. Wir haben auf jeder Seite zwei Mikrofone jeweils und der Signalengel. Vielleicht fangen wir damit an. Gibt es Fragen aus dem Internet? Ja, es gibt eine Frage. Wenn die Zahlen eingegeben werden in das System, gibt es mehr als eine Person, die das überprüft? Und oder ist gibt es Prozesse, die sicherstellen, dass die Daten, die eingegeben werden, auch gültig sind?
Ja, also die Software hat mehrere Einträge und die Eingabe der Dateien sollte von mehreren Benutzern getan werden. Das könnten natürlich Leute machen, dass sie zwei Benutzer für eine Person erstellen, aber die Software kann nicht wirklich checken, ob das eine wirklich andere Person ist, aber die Software kann garantieren, dass es zwei Benutzer sind und dass die Einträge dann im Zweifelsfall zweimal gemacht werden, dadurch, dass es unterschiedliche Benutzer sind. Das wird also wirklich garantiert. Das beantwortet hoffentlich die Frage.
All right, I'll go with microphone number one.
Okay, Mikrofon 1. Ihr habt vorher XML benutzt und es gibt einen Prozess, und für die XML-Schema-Definition und ihr könnt das überprüfen. Wie habt ihr das mit JSON implementiert? Denn ich weiß nicht, ob es wirklich einen Prozess gibt, der standardisiert ist dafür.
Ja, das ist, warum ich nicht wirklich JSON mag. Denn normalerweise würden Leute, also du kannst ein JSON-Schema schreiben und das validieren, aber die Werkzeugkette dafür ist bisher noch nicht so ausgefeilt wie XML. Also eher präferiert den XML-Standard und den niederländischen XML-Standard. Da gibt es XSS-Schemata, die dafür benutzt werden und das wird auch schon gemacht immer. Und JSON wird allerdings trotzdem noch benutzt, aber mir ist kein Schema dafür bekannt. Das ist, warum ich es nicht wirklich mag.
Mikrofon 3. Hallo. In den Vereinigten Staaten haben wir auch viele Kontroversen seit der Jahrhundertwende und es gibt viele Bestrebungen, die Wahlsoftware Open Source zu machen. Was denkst du darüber?
Wahlsoftware muss Open Source sein. Punkt. Es sollte einfaches Open Source sein und 4000 Libraries involviert haben, denn das alles zu kontrollieren, ist ein bisschen schwer und das auch alles auf dem aktuellen Stand zu halten. Also weder in der alten noch in der neuen Software.
Mikrofon 4. David Chaum hat vorgeschlagen, eine Blind Signature für das Protokoll. Und dann kann man auch überprüfen, ob deine Stimme in der Summe vorhanden ist. Und es scheint mir etwas einfacher zu sein, so ein Verfahren zu benutzen. Warum ist das nicht implementiert?
It's not implemented.
Du meinst, E-Voting ist nicht implementiert?
Nicht besonders elektronisches Wählen, sondern diese spezielle Technik, wo eine Signatur auf deinem Stimmzettel ist und am Schluss kann man überprüfen, ob meine Stimme da war.
Ich denke, die machen einen Teil davon schon in Estland, haben da zumindest eine Art von Verifikation. Ich bin da kein Experte für. E-Voting könnte durchgeführt werden, aber dann wären so 100 bis 200 Leute, die in der Welt, die wirklich wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Und ich denke, er hat einen netten Standard für jeden 17-Jährigen, der Allgemeinbildung hat. und ungefähr eine Ahnung hat, wie die Wahlen funktionieren.
Und
ich denke, wenn wir E-Voting machen würden, E-Abstimmung, dann wüsste keiner wirklich, wie es funktionieren würde. Das ist nicht wirklich ideal in dieser Missinformationszeitalter, wo man einfach nur sagt, ja, ich weiß, das ist falsch, ich kann es beweisen. Und dann kann man hinterher nicht wirklich beweisen, dass das E-Voting wirklich korrekt funktioniert hat, weil Otto Normalverbraucher das nicht wirklich nachvollziehen kann. Deswegen bin ich kein großer Fan davon, dass es wirklich sicher durchgeführt werden könnte. Die Leute, die es wirklich verstehen würden, wären wirklich zu elementar dafür und wir hätten keinen allgemeinverständlichen Check. In den Niederlanden haben wir 10.000 Wahlstationen und 7 Freiwillige pro Wahlstation sind da, sodass wir 70.000 involvierte Menschen haben, die alle ungefähr wissen, wie es funktioniert. Das sind wesentlich mehr Leute im Prozess involviert als beim E-Voting. Und deswegen ist es ein besser kontrollierter Prozess, denke ich.
All right, Mikrofon.
Ja, Mikrofon 1 jetzt. Hast du dir mal andere demokratische Länder angeguckt, die auch Wahlsoftware benutzen? Und hast du eine Meinung dazu, was standardisiert werden könnte oder was standardisiert werden sollte?
Die XML, EML-Dateien sind standardisiert, international. Das wird nicht wirklich viel benutzt, ist aber standardisiert. Und ich denke, der standardisierte Teil sollte benutzt werden, sodass über die EU hinweg die Sachen genutzt werden sollte, um verschiedene Ergebnisse zu ermitteln. Ich denke, dass die Software genutzt werden sollte. Das ist allerdings sehr minimal und wird nicht wirklich oft genutzt. Jeder Wahlbereich, jedes Wahlsystem hat eigene Regeln, wird unterschiedlich genutzt. Und wenn wir ein Wahlsystem haben, was alle europäischen Länder involvieren sollte, dann hätten wir höhere Komplexität, viele Parameter und bräuchten wahrscheinlich auch separate Software für jedes Land. Und davon können wir nicht so viel benutzen.
Wir haben noch eine Frage beim Mikrofon 3. Ich finde es wirklich gut, dass das einfach digital verfügbar ist, die Ergebnisse. Und ich glaube, die Software ist vor allem Unterstützungssoftware für den Wahlprozess. Und glaubst du, dass Wahlausschüsse die Möglichkeit haben sollen, das mit Stift und Papier machen sollen? Oder dass das nur mit Papier stattfinden sollte?
Zumindest als ich gegangen bin, hätte ich gesagt, Papierwahlen waren zu der Zeit nicht wirklich möglich und ich zweifle, dass es im aktuellen Stadium möglich ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich einen definierten Prozess dafür gibt. Es ist also wirklich schwer, händisch für 600 Wahlstationen sowas zu erstellen und auch kleinere oder weniger Wahlstationen zahlen hätten immer noch eine höhere Fehlerquote. Ich denke, es ist also gut, Software zu benutzen, zumindest ein Teil davon. Wir haben wirklich keine Methode, um das Ganze auf Papier zu machen und das auszuwerten für 600 Wahlstationen. Es sind ja nicht nur 600 Wahlstationen, sondern auch die 600 Wahlstationen mit 1200 individuellen Zahlen oder Nummern. Das ist also eine ganz schön große Matrix, und wenn man das auf Papier macht. Und wenn man das Ganze nicht ganz klar aufschreibt, dann wird es sehr schnell sehr unübersichtlich. Aber wir sollten trotzdem einen Backup-Plan haben. Und vielleicht ist der neue Plan, dass wir die alte Software haben, die zumindest einigermaßen erprobt ist, und die neue Software, sodass wir ein Software-Backup haben. Vielleicht können wir später nochmal darüber sprechen. Du hast den Code ja auf GitHub publiziert in deinem Repo und ich habe dich gefragt, dass du den neuen Code runternehmen kannst. Das hast du auch gemacht. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Die Lizenz war, glaube ich, nicht ganz passend. Aber kannst du nochmal die Frage weiter klären?
Also ihr habt zwei Implementierungen von der Software, zwei unabhängige Implementierungen, was auch gut ist. Und der Trade-off ist nicht, Das heißt, beim manuellen Bearbeiten hat man ziemlich sicher Probleme. Und
sorry, maybe it's
a local maximum. Vielleicht ist es ein lokales Maximum, nur.
Ja, das haben wir jetzt, glaube ich. Genau, wir können vielleicht noch mehr im Bereich von digitalen signierten Dateien machen. Das sollte auf jeden Fall gehen.
Nochmal Mikrofon 3. Habt ihr einen standardisierten Prozess, um mit unvollständigen Nachzählungen umzugehen?
Ja, haben wir. Ist im Gesetz. Das passiert auch, bevor ich weggegangen bin, konnte das nur gemacht werden, wenn die Sitzeverteilung verändert wurde. Also nur dann konnte man die Zahlen neu auszählen. Also wenn man gesagt hat, das ist ein so großes Chaos, dass wir es wirklich zählen sollten, das war ziemlich nervig, denn manchmal hatten wir Bürgermeister da, die gesagt haben, wir sind uns ziemlich sicher, dass es eine Verwechslung gibt. Aber da konnten die nicht wirklich nachzählen oder neu nachzählen, weil die Veränderung nicht wirklich so groß war, dass es eine Sitzeverteilungsänderung gegeben hätte. In der neuen Gesetzgebung, die nach meinem Abgang implementiert wurde, konnten jederzeit alle Stimmen neu ausgezahlt werden, wegen jedes Zweifels. Das war die andere Seite des Spektrums. Und die Gemeinden waren nicht wirklich glücklich damit. Denn ich glaube, sie mussten 20-30% aller Wahlstationen nochmal auszahlen.
Und in den Fällen, wie habt ihr sichergestellt, dass die richtige Anzahl von aktualisierten Dateien eingegeben wurden in das System?
Das ist eine gute Frage. Ich war nicht dabei involviert mit dem neuen Prozess. Aber es ist in der Tat eine Herausforderung. Der Wahlausschuss hat versucht, mit dem Veröffentlichen der Wahlergebnisse dran zu bleiben. Aber zumindest 2023 kamen sie nicht hinterher. Die XML-Dateien rechtzeitig zu veröffentlichen und das Jahr danach ging es aber.
Vielleicht nochmal Fragen aus dem Internet? Nein? Gut, dann Benjamin, vielen Dank und gerne nochmal eine Runde Applaus bitte für den guten Vortrag.